Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Kompromisslos. Liebe Gemeinde, was Jesus damals auf dem Berg gesagt hat, das war absolut kompromisslos und herausfordernd und ist es bis heute. Bis heute fühlen sich Menschen überfordert, das umzusetzen, worum es Jesus geht. Aber ich sage, wir werden heute den Schlüssel finden, mit dem es doch geht. Also seid ihr bereit, mit mir nach dem Schlüssel zu suchen, nach dem, was für Jesus das Allerwichtigste war? Wenn ja, dann steigt jetzt mit mir auf den Berg hoch. Denn was wir gerade als Evangeliumslesung gehört haben, das hat ja Jesus auf dem Berg gesagt. Am Anfang des 5. Kapitels im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass Jesus auf einen Berg steigt und dort predigt. Diese Predigt von Jesus, überliefert in Matthäus 5 bis 7, nennt man daher die Bergpredigt. Und die hat's in sich. Gleich am Anfang stellt Jesus die Maßstäbe, die in dieser Welt gelten, auf den Kopf. Und er spricht seinen Nachfolgern zu: Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und Gottes Wille gilt. Kein noch so kleiner Buchstabe von seinem Willen soll weggestrichen werden. Und ihr sollt eine bessere Gerechtigkeit praktizieren. Und er setzt die Latte für moralisches Handeln so richtig, richtig hoch. Eine Beleidigung zählt schon als Mord, eine andere Frau anzuschauen wird als Ehebruch gewertet. Jede Unwahrheit ist schlimm. Nicht nur die Mitmenschen, auch die Feinde sollen wir lieben. Und Jesus sagt sogar: Seid vollkommen. Tja, da kann ich alle verstehen, die stöhnen und sagen: Das ist aber echt kompromisslos und das schaffe ich bestimmt niemals. Und wenn ihr das sagt, dann reiche ich euch die Hand und sage: Jetzt schauen wir mal, unter welcher Bedingung Jesus das auch für dich und mich doch für möglich hält. Es gibt nämlich ein Thema, das für Jesus das Allerwichtigste war. Ab und zu wird es zusammengefasst mit dem, was Jesus zu sagen hatte, mit dem Wort: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und auch bei Matthäus heißt es immer wieder und auch gleich nachdem Jesus seine Jünger berufen hat, er verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich, vom Reich der Himmel. Also immer wieder Reich Gottes, Himmelreich, Reich der Himmel, das war sein Thema. Und dafür hat er so richtig gebrannt. Und deswegen spricht er davon auch in der Bergpredigt. Es geht ums Reich Gottes. Wie kann das aussehen, wenn wir nicht darauf warten, dass irgendwann in ganz ferner Zukunft Gott erst anfängt, etwas von seiner Kraft zu zeigen? Sondern wenn Gott jetzt und hier und mitten unter uns schon anfängt, sein Reich aufzurichten und wenn er jetzt seine Macht zeigt. Was bedeutet es, wenn jetzt und hier schon Gottes Wille geschieht und wenn wir uns deswegen ganz auf ihn ausrichten? Das ist das Thema von Jesus und das ist das Thema auch der Bergpredigt, seiner wichtigsten Predigt. Also, was passiert, wenn es so kommt? Na ja, dann läuft es eben so, wie es Jesus in der Bergpredigt beschreibt. Dann gelten andere Maßstäbe, dann gelten nämlich Gottes Maßstäbe. Und dann wird diese bessere Gerechtigkeit, von der er spricht, Realität. Und dann wird auch niemand mehr beleidigt oder beschimpft. Dann wird niemand mehr hintergangen. Dann habe ich keine Feinde mehr, die ich hassen müsste, sondern dann komme ich mit allen in Liebe aus und so weiter. Wenn das Reich Gottes kommt, dann ist es ja alles so, wie es in der Bergpredigt beschrieben oder gefordert wird. Wenn ihr jetzt schon auf den Himmel ausgerichtet leben möchtet, dann handelt einfach auch jetzt schon so, wie es im Himmel sein wird. Ihr könnt ja den Himmel vorwegnehmen, indem ihr jetzt schon so tut, als wärt ihr im Himmel und gerade dadurch kommt er. Der Himmel kommt auf die Erde und dann erfahrt ihr Gott, Gottes Gegenwart, jetzt und hier, mitten unter euch. Das ist die Logik hinter der Bergpredigt. Und zugleich ist Jesus viel zu realistisch. Er weiß genau, dass wir das auf dieser Erde noch nicht schaffen werden. Außer, das ist jetzt das Entscheidende. Er weiß, dass wir es nicht schaffen werden, außer in einem Punkt. Außer mit der Kraft von diesem einen Punkt. Und dieser Punkt ist der Schlüssel, den ich euch versprochen habe. Der Schlüssel, nach dem wir suchen. Dieser Punkt ist das Thema des heutigen Sonntags. Und dieser Punkt ist das Gebet. Wir haben die Evangeliumslesung gehört, Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Und Jesus spricht hier vom Gebet, wie wir nicht beten sollen, nämlich nicht heuchlerisch, wo wir beten sollen, nämlich in Ruhe für uns, damit wir uns ganz auf Gott ausrichten können. Und also hier im Zentrum seiner wichtigsten Predigt, da spricht Jesus vom Gebet, weil Beten für ihn im Zentrum steht. Also zwei Dinge stehen für ihn im Zentrum und ich glaube, die hängen viel enger zusammen miteinander, als uns häufig bewusst wird. Nämlich das Reich Gottes, davon spricht er immer wieder, und das Gebet, davon spricht er im Zentrum. Also hängen Reich Gottes und Gebet zusammen. Ich schaffe es nämlich vielleicht nicht, meine Feinde zu lieben. Ich schaffe es erst recht nicht, vollkommen zu sein. Und viele andere Sachen aus der Bergpredigt werde ich in meinem Leben hier auf dieser Erde nicht umsetzen können, sondern immer wieder versagen. Aber ich kann es sehr wohl schaffen, zu beten. Das ist der eine Punkt, der absolut umsetzbar ist. Und da, wo ich bete, da empfängt mich die Nähe Gottes. Ich spreche mit Gott und merke, Gott ist da. Ich merke, dass er da ist, denn ich rede ja mit ihm. Und wenn Gott da ist, naja, da wo Gott ist, da ist auch das Reich Gottes da. Wo ich Gott Raum gebe, da geschieht sein Wille. Wenn ich Gott vertraue, dann wirkt er erst an mir und das strahlt dann aus. Oder erst an dir und das strahlt dann aus bis zu mir. Das ist der Punkt. Wenn du betest, ist das Reich Gottes da. Hier fällt es zusammen. Das, was wir tatsächlich tun können, uns ehrlich auf Gott auszurichten, zu ihm zu beten, seine Gegenwart wahrzunehmen. Ja, und seine Gegenwart, das heißt, hier ist das Reich Gottes schon da. Wenn auch vielleicht erstmal sehr klein und beschränkt. Ja, das ist das Realistische daran. Aber da, wo wir beten, da, wo wir die Gegenwart Gottes fühlen, da ist er ja da und da wirkt er und da ist das Reich Gottes da. Das Reich Gottes ist da, wo du vertrauensvoll mit Gott sprichst. Und ich meine sprechen, das heißt Gespräch zwischen zwei Personen und das ist immer ein Hin und Her. Einer sagt was, der andere sagt was. Und so auch beim Gebet. Du sagst was zu Gott und Gott spricht mit dir. Du vertraust dich Gott an und Gott weiß, was du brauchst. Beten ist also Beziehung. Ist doch klar, woran merkt man, dass ich Kontakt zu einem Menschen habe, wenn ich mit ihm spreche? Gut, vielleicht geht es auch ohne Worte, vielleicht durch Berührungen oder andere Gesten, aber ich glaube, kaum eine Beziehung kommt auf Dauer ganz ohne Worte aus. Worte sind nicht alles, aber Worte gehören schon dazu. Beziehung vollzieht sich im Gespräch. Und beten heißt sprechen mit Gott, also ist beten Beziehung zu Gott. Gott ist konkret gegenwärtig und wirkt, wenn ich bete. Was ist das Kennzeichen des Reiches Gottes? Natürlich, dass Gott da ist und wirkt und seine Macht für das Gute einsetzt und dass das passiert, was für Gott richtig ist. Also wo Gott herrscht, da geschieht das, was Gott will und da setzt sich das Gute durch. Das Reich Gottes verwirklicht sich jetzt und hier schon im Gebet. Das Leben, wie es sein könnte, so unrealistisch es uns vorkommt, weil wir wissen, dass wir es aus eigener Kraft niemals schaffen können. Aber das ist das Leben, wie es im Himmel tatsächlich sein wird. Hier können wir es nicht schaffen, aber im Himmel wird es so sein. Und wie es auf dieser Erde aber stückwerkhaft, immerhin, auch schon wirklich werden kann. Überall, wo Gott am Werk ist, wo Gott gegenwärtig ist. Ja, und wann ist er gegenwärtig? Im Gebet. So, wir sind auf den Berg gestiegen und merken, die Forderungen der Bergpredigt sind nur verständlich in dem Maß, in dem jemand aus dem Geist des Gebets lebt. Alles ist auf das Kommen des Reiches Gottes ausgerichtet und das Gebet ist der Schlüssel dazu. Und wenn uns dieser Zusammenhang vor Augen steht, so klar, dass wir uns fragen, warum das nicht schon immer selbstverständlich war, also dass Jesus in der Bergpredigt und auch sonst immer, dass es ihm um das Reich Gottes geht und dass er deswegen das Gebet ins Zentrum stellt, weil sich hierdurch bereits das Reich Gottes verwirklicht. Wenn das klar ist, dann leuchten auch all die einzelnen Aussagen ein, die Jesus macht. Ich greife mal ein paar einzelne heraus. Also er sagt zum Beispiel, betet nicht wie die Scheinheiligen, weil sich im Gebet die intime Beziehung zwischen Gott und dir ereignet. Und das funktioniert nur in aller Ehrlichkeit und Offenheit und ohne Hintergedanken und ohne dass andere zuhören. Vor Gott gilt es hauptsächlich, ehrlich zu sein. Also ihm brauche ich nun wirklich nichts vorzumachen. Ich muss auch keine Harmonie vorspielen, die gar nicht da ist, sondern ich darf die Probleme schonungslos benennen und ihm anvertrauen. Das heißt Gebet in völliger Offenheit, Gott alles aussprechen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Ja, da könnte man denken, wozu soll ich denn überhaupt noch beten, wenn er sowieso schon alles weiß? Nun ja, eben, weil sich im Beten die Beziehung ereignet. Also man könnte sich einen irdischen Vater vorstellen, der seinem Kind alles gibt, was es braucht. Was weiß ich, immer Geld überweist und immer das Essen fertig macht, aber nur einen Zettel hinlegt, Essen ist im Kühlschrank und nie mit dem Kind redet. Was ist das für eine Vater-Kind-Beziehung? Die ist doch dann für alle erfüllend, wenn man vor allem über alles spricht, was das Leben ausmacht. Es reicht nicht, einfach das zu bekommen, was ich brauche, ohne die Zuwendung und ohne den Kontakt und ohne das eigentliche Verhältnis. Also, ich habe als Kind mit meinem Vater viel unternommen und viel mit ihm geredet. Ich habe ihm immer und immer wieder erzählt, was mir gut gefällt oder was ich mir wünsche. Als Kind war mein Horizont noch nicht so weit. Das war immer wieder das Gleiche, was ich gesagt habe. Und er hat es trotzdem immer wieder gerne gehört. Denn dadurch hat sich die Beziehung zwischen meinem Vater und mir ereignet. Er wusste das schon, natürlich. Und eigentlich wusste ich auch, dass er es schon weiß. Ich habe es trotzdem wieder gesagt. Ich will morgen schon wieder in den Zoo gehen und ich brauche heute schon wieder noch mehr Schokolade. Das wusste er, dass ich das brauche. Da musste ich eigentlich nicht drüber sprechen. Aber das war die Beziehung, das war ein kindliches Vertrauen, dass ich meinem Vater alles sagen kann. Also er weiß, Gott der Vater weiß, was wir brauchen und er möchte trotzdem mit uns im Gespräch sein. Gerade weil er weiß, was wir brauchen, können wir unbefangen mit ihm über alles sprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Drei Bitten? Naja, eigentlich ist es eine einzige Bitte. Wenn das Reich Gottes kommt, dann geschieht auch Gottes Wille und im Reich Gottes wird sein Name geheiligt. Also das sind nicht drei unterschiedliche Sachen, sondern es ist eigentlich nur eine einzige Bitte, aber Jesus macht drei daraus, weil ihm das so wichtig ist, dass Gottes Reich kommt. Und da, wo es da ist, geschieht sein Wille und da wird auch Gottes Name geheiligt. Und noch eins, wie im Himmel, so auf Erden. Nach meiner Beobachtung wird dieser Teil des Vaterunsers so häufig missverstanden wie keine andere Bitte. Nämlich so, als ob alles, was auf dieser Erde geschieht, Gottes Wille wäre und es ist deswegen gut, dass es geschieht. Also da stehen ernsthaft Menschen auf einer Beerdigung von einer jungen Mutter und denken sich, wenn sie beten, dein Wille geschehe, dass es jetzt Gottes Wille war, dass diese junge Frau tot ist. Aber so hat es Jesus nicht gesagt und erst recht nicht gemeint und das steht auch nicht hier, völlig im Gegenteil. Hier steht ja das Gegenteil, hier steht, so wie Gottes Wille jetzt schon im Himmel geschieht, so soll er doch bitte jetzt endlich auch auf der Erde geschehen. Denn dass das bisher nicht so ist, das sehen wir ja zum Beispiel am Tod dieser jungen Mutter. Im Himmel gibt es keinen Tod mehr. Da stirbt niemand. Da müssen keine drei Kinder ohne ihre Mutter aufwachsen. Da ist die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, die besser ist als das, was wir hier auf der Erde erleben, endlich verwirklicht. Weil dort alles nach Gottes Willen und nach seinem gerechten Urteil abläuft. Also im Himmel, da hat sich Gottes Wille bereits vollständig durchgesetzt. Wie im Himmel, so auf Erden, dass Gottes Wille überall geschieht. Darum beten wir. Im Himmel herrscht schon das Reich Gottes. Und diese Wirklichkeit möge doch bitte endlich auf die Erde herunterkommen, damit auch hier dein Wille geschehe, Gott. Darum beten wir. Nicht wir ergeben uns in Gottes Wille, dein Wille geschehe und nicht, was wir für richtig halten, sondern dass dein Wille, Gott, auch auf der Erde geschieht, so wie er bereits im Himmel durchgesetzt ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Da fragen manche, müssen wir denn darum bitten? Führt uns denn Gott in Versuchung, wenn wir nicht darum bitten? Also natürlich nicht. Aber Gott könnte es zulassen, dass unser Glaube so hart auf die Probe gestellt wird, dass wir dadurch vom Glauben abfallen. Und dass das nicht passiert, darum beten wir hier. Nicht in Versuchung führen heißt, erhalte uns im Glauben. Dass wir der Versuchung standhalten und am Vertrauen auf Gott festhalten können, auch wenn es hart kommt, damit unsere Beziehung zu ihm nicht abbricht. Um die Beziehung, darum geht es immer wieder, um dieses Miteinander, auch im Gespräch mit Gott im Gebet. Wie im Himmel, so habe ich dir heute gepredigt. Und damit den ganzen Gottesdienst überschrieben, wie im Himmel. Weil wir, wenn wir beten, schon in so enger Gemeinschaft mit Gott sind, wie sie im Himmel gar nicht mehr enger sein kann. Weil wir uns im Gebet schon wie im Himmel verhalten, indem wir nämlich auf Gott vertrauen und mit ihm im Gespräch sind. Weil sich durch das Gebet das Reich Gottes ausbreitet und weil Dinge möglich werden, die ohne Gebet gar nicht denkbar wären. Kompromisslos. Ja, es ist kompromisslos, wie Jesus vom Reich Gottes erzählt und wie er davon schwärmt. Es hört sich herausfordernd an, wie wir uns dort verhalten sollen. Aber der Schlüssel ist das Gebet, durch das wir Gott jetzt schon so nahe sein können. Und wenn wir jetzt wieder hinuntersteigen vom Berg, ihr seid doch am Anfang mit mir raufgeklettert, dann nehmt diesen Schlüssel mit. Auch wenn ihr wieder ganz unten seid, wenn ihr wieder nach Hause fahrt, wenn ihr viele gute Erfahrungen mitnehmt und der Alltag wieder da ist. Aber im Alltag könnt ihr diesen Schlüssel in der Tasche haben und ihr könnt ihn nutzen bei allen Türen, die euch in den Weg kommen. Und dann könnt ihr immer wieder die Verbindung herstellen, die Verbindung zu Gott, eurem Vater im Himmel. Und könnt beten. Betet, das heißt Rogate. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.